Freundlichkeit ist auch eine Entscheidung. Wir können uns jeden Tag dafür entscheiden, freundlich zu sein und wir werden selbst davon mit am meisten profitieren. Ich kann jeden Morgen entscheiden, okay, wenn ich so neutral durch die Gegend laufe, ach, ich probiere jetzt mal ein paar Leute anzulächeln und ihnen den Tag zu versüßen. So. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich kann genauso entscheiden, wenn ich in den Bus einsteige, nicht direkt auf mein Handy nur zu gucken, sondern ich kann mich entscheiden, den Menschen erstmal in die Augen zu gucken. Ich kann entscheiden, dass wenn ich im Konfliktgespräch bin, trotzdem respektvoll bleibe zu Menschen hin. Das sind alles Entscheidungen, die ich treffe.
Nora, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Vielen Dank, schön hier zu sein.
Es ist mir eine Freude, sich über ein Thema zu unterhalten, das man eigentlich sich kaum vorstellen kann, dass man 350 Studien dafür lesen kann. Aber du hast zu Thema Freundlichkeit unglaublich viel recherchiert und da hast du damit auch angegeben im Buch, weil man merkte, dass es fast für alles eine Studie zitiert wurde. Und ich fand das super spannend. Radikale Freundlichkeit. Warum radikal? Warum muss man an der Wurzel schon freundlich sein? Ist das nicht gefährlich?
Ja, ich habe ein Buch über Freundlichkeit geschrieben. Ich habe es radikale Freundlichkeit genannt, weil ich damit ausdrücken wollte, Freundlichkeit ohne Kompromisse. Also radikal kommt ja ursprünglich vom Wort Radix, also von der Wurzel, genau wie du schon gesagt hast, von der Wurzel an. Ich wollte damit ausdrücken, nicht nur freundlich zu sein, wenn es uns leicht fällt, also im engsten Familien- und Bekanntenkreis freundlich sein, sondern eben auch gerade probieren, freundlich zu bleiben, gerade in diesen schwierigen Momenten. Beispielsweise, wenn wir mit jemandem nicht einer Meinung sind oder wenn wir mit jemandem im Konflikt sind oder wenn es darum geht, unsere Grenzen zu setzen. Also gerade so diese bisschen schwierigen Momente, gerade in denen auch zu schaffen, freundlich zu bleiben.
Hast du nicht mal erlebt, dass du, sagen wir, bei einem angespannten Gespräch mit deiner Freundlichkeit eher die Menschen getriggert hat, was dazu geführt hat, dass das eine negative Spirale ausgelöst hatte, weil man sagt, okay, was musst du jetzt so blöd lachen? Ja, im Inneren, mir ist gar nicht lustig. Solche Diskussionen gab es nicht?
Ich glaube, das kommt aufs Verständnis vom Wort Freundlichkeit auch an. Ich meine,
das
Freundlichkeit nicht dieses Dauerlächeln und immer happy clappy sein. Das ist für mich eher so ein bisschen gefälschte Positivität oder so etwas, sondern ich meine damit, dass ich dich als Menschen respektiere, zu dir freundlich bin, probiere dich mit deinen Absichten positive Absichten zu unterstellen und eben nicht, auch im Konflikt nicht beleidigend werden muss. Ich kann sehr klar und deutlich in der Sache bleiben und dabei auch sehr ruhig sein in meiner Freundlichkeit und trotzdem weich und respektvoll dir gegenüber als Menschen treten. Und das bedeutet insofern überhaupt nicht, dass ich alles gut finden muss, was du sagst oder zu allem sagen muss, ja super, das finde ich toll oder immer lächeln muss. Das ist es gar nicht, sondern es geht wirklich um diesen Respekt und dass ich deine Gefühlslage auch immer ein bisschen mitdenke und gucke, wie ich es für uns beide auch angenehm machen kann.
Ich glaube, der Rest wäre dann andere Position wäre Naivität. Ja, wenn man alles schön findet und zu allem lächeln, dann wäre man einfach nur doof. Ich hatte also selbst ein Erlebnis vor, ich glaube, 25 Jahren, als ich damals bei Bräuninger gearbeitet hatte. Ich war im Verkauf und viele Leute wollen ja nicht gestört werden, wenn sie sich umschauen. So, und man versucht mit einem Lächeln jemandem die Zugänglichkeit zu signalisieren. Und so habe ich auch ein paar angelächelt. Ein paar Mal und beim dritten Mal haben sie mich angefahren, warum ich denen nicht helfe, sondern die blöd angrinse. Okay. Da stellt sich die Frage, trägt man in sich vielleicht eine Freundlichkeit, dann erkennt man diese Freundlichkeit da draußen. Kennst du dieses Phänomen, dass das, was man im Herzen trägt, sieht man auch da draußen?
Also ich bin erstmal davon fest überzeugt, und es gibt dafür auch viele Studien, dass wir alle in uns eine Kernfreundlichkeit tragen und auch als freundliche Wesen geboren werden und dass in uns allen erstmal ein freundlicher Kern steckt. Aber es ist natürlich so, dass zum einen die Erfahrungen, die wir im Teil im Leben machen und auch ja, unser aktueller Gemütszustand unsere Freundlichkeit überlagern kann, sodass wir auch mal ungemütlich werden können. Aber ich denke, dass wenn man bei Menschen nur lang genug hinguckt und sich auch Mühe gibt und auch gute Absichten unterstellt, dann findet man in allem diesen freundlichen Blick. Und den kann man aus meiner Meinung nach, wenn man genau genug hinguckt und sich die Zeit nimmt, auch erkennen.
Ist dann Freundlichkeit irgendwann auch ein Handwerk, dass man sagt, das gehört zu meiner Lebenshaltung, jetzt sprechen wir von der Persona-Maske, dann man sagt einfach, ich entscheide mich dafür, eine freundliche Person zu sein. Ist das eine Entscheidung?
Absolut. Ist für mich eine der wichtigsten auch Aussagen, die ich im Buch treffen möchte. Freundlichkeit ist auch eine Entscheidung. Wir können uns jeden Tag dafür entscheiden, freundlich zu sein, und wir werden selbst davon mit am meisten profitieren. Ich kann jeden Morgen entscheiden, okay, wenn ich so neutral durch die Gegend laufe, ach, ich probiere jetzt mal ein paar Leute anzulächeln und ihnen den Tag zu versüßen. So. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich kann genauso entscheiden, wenn ich in den Bus einsteige, nicht direkt auf mein Handy nur zu gucken, sondern ich kann mich entscheiden, den Menschen erstmal in die Augen zu gucken. Ich kann entscheiden, dass wenn ich im Konfliktgespräch bin, trotzdem respektvoll bleibe zu Menschen hin. Das sind alles Entscheidungen, die ich treffe. Die brauchen manchmal ein bisschen Übung und sie fallen auch mir nicht immer leicht, aber es sind kleine Entscheidungen, die sich lohnen aus meiner Sicht.
Und ist die Gefahr nicht da, dass man irgendwann vielleicht sich falsch fühlt? Du sagst ja auch, ich behandle Menschen freundlich und fair, auch wenn ich sie nicht mag. Dass die Menschen das erspüren können, dass so eine kognitive Dissonanz, eigentlich mag ich den Menschen nicht, aber ich habe mich ja entschieden, freundlich zu sein. Gibt es da keine Spannung?
Ja, also das ist immer so ein bisschen die Frage. Ich finde, es ist sehr wichtig, authentisch zu sein. Und ich halte überhaupt nichts von dieser übertriebenen, gestellten Freundlichkeit. Ich
so amerikanisch. Das ist ja da,
ja,
fühlte sich sehr gestellt an.
Genau, da bin ich auch kein Fan von. Auf der anderen Seite bin ich aber auch kein Fan davon, so seine Antisympathien muss ich jetzt auch nicht direkt immer ganz lose auf der Zunge tragen und jedem meine Meinung entgegenschmettern, beleidigend wirken und das unterm Deckmantel von, ich bin doch nur ehrlich und ich bin doch einfach nur authentisches Ich. Ich finde dich scheiße und sag's dir auch. Das, finde ich, braucht es auch nicht. Da braucht man aus meiner Sicht ein bisschen Impulskontrolle, wenn wir in einem freundlichen Miteinander leben wollen. Und trotzdem heißt das nicht, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn es ums Thema Freundlichkeit geht, weil ich finde, Freundlichkeit hat ein wahnsinniges Imageproblem, dass ich alles Verhalten tolerieren muss oder dass ich zu einem Ja und Amen sagen muss. Ich kann ganz, ganz klar, auch wenn ich zum Beispiel Antisympathien gegenüber jemandem hege, fußt das ja meistens auf etwas. So, der sagt etwas, womit ich nicht einer Meinung bin, oder der verhält sich in einer Weise, wo ich sage, da bin ich nicht d'accord mit. Und das kann ich denen ganz klar so sagen. Ich finde, es ist in manchen Situationen sogar freundlicher, es klar auszusprechen, zu sagen, hier fühle ich ein Störgefühl, ich kann da nicht mitgehen und ich verstehe das auch nicht ganz und ich bin nicht deiner Meinung, kannst du das mir erklären, als Freundlichkeit zu mimen, aber innen drin, da brodelt es und nach Hause gehe ich dann und läster über diese Person. Das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun. Freundlicher ist es in der Tat aus meiner Sicht, deswegen auch geradeaus zu sagen, ich finde etwas nicht gut an dir, aber es geht eben immer um das Wie. Ich kann das ja sagen und trotzdem gleichzeitig den Menschen dabei in die Augen gucken, mich trotzdem für die Hintergründe dieser Meinung interessieren und respektvoll zur Person bleiben.
Mhm. Nur klein der Sache und Menschen zugewandt, das ist mein persönliches Motto, weil ich das auch essentiell finde. Vielleicht noch ein grundsätzlicher Aspekt, der ist ja insofern interessant, du sagst, die allermeisten Menschen werden nicht unfreundlich geboren, das hast du gerade eben auch gesagt, ihre Umwelt macht sie dazu. Ich meine, das würde ja unterstellen, dass die Menschen an sich wie unbeschriebene Blätter auf die Welt kommen und man sagt ja 40-50% der Menschen sind genetisch in deren Eigenschaften disponiert oder prädisponiert. Gibt es so ein genetischer Faktor Freundlichkeit?
Auf jeden Fall. Also es gibt, ich würde insofern auch nicht sagen, wir kommen als, was Freundlichkeit angeht, unbeschriebene Blätter auf die Welt, sondern wir sind soziale Wesen als Mensch. Wir müssen kooperieren, wir müssen freundlich zu anderen sein, um zu überleben. Und deswegen ist die Freundlichkeit uns auch in der Genetik reingeschrieben. Das sieht man übrigens auch daran, das ist ganz spannend, dass Freundlichkeit Glücksgefühle in uns auslöst. Und das tun genetisch bedingt nur Dinge, die fürs Überleben wichtig sind und insofern in uns angelegt sind, wie was Leckeres essen. Ja, das löst auch diese Belohnungszentren aus oder Sex haben zum Beispiel auch. Und Freundlichkeit ist genau so. Es aktiviert diese Zentren im Gehirn, wo der Körper, die Biologie uns sagen will, mach das mal mehr, das ist gut für uns. So. Und wir sind nun mal soziale Wesen. Es ist ganz klar, dass das für unser Überleben als Spezies super wichtig war. Und deswegen deutet auch die Wissenschaft darauf hin, dass Freundlichkeit in der Tat etwas ist, was uns in den Genen veranlagt ist.
Und ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass wir ein prosoziale Wesen sind und Reziprozität eine große Rolle spielt, dass wenn du jemandem freundlich entgegenkommst, erntest du so im Schnitt auch eher die Freundlichkeit als, man sagt ja auch, ich weiß nicht, ob du den Spruch mal gehört hast, gegen ein Lächeln ist es verdammt schwierig, sich zu verteidigen.
Das ja.
Lächeln entwaffnet.
Ja, komplett. Und ich würde sagen, ich bin immer schon ein freundlicher Mensch gewesen, aber ich lebe nochmal sehr konkreter als Entscheidung ein radikal freundliches Leben. Und mir begegnet seitdem ja sehr viel weniger Widerstand. Mir fällt es sehr viel leichter, für mich auch selbst im Leben durchs Leben zu gehen. Ich führe Konflikte, aber fühle die freundlich, die lösen sich ziemlich viel schneller. Ich habe das Gefühl, es lädt sich deutlich einfacher so.
Auch in der Familie klappt es? Ich meine, dein Mann, wie hast du ihn ein bisschen umerzogen in den letzten paar Jahren?
Mein Mann ist immer schon sehr freundlich gewesen, würde ich sagen. Mein Mann ist wirklich jemand, der immer Weihnachten beispielsweise in der Suppenküche hilft. Der betätigt sich auch viel ehrenamtlich. Auch einer der Gründe, muss ich sagen, warum ich mich in ihn verliebt habe, vor langer, langer Zeit. Aber wir haben so ein paar Regeln insgesamt in der Partnerschaft, aber auch im Freundeskreis neu, würde ich sagen, ins Leben gerufen, beziehungsweise ich hab einfach gesagt, ich lebe das jetzt so und viele sind mir gefolgt und da geht es eben einmal um dieses Thema Konflikte, also dass ich sage, diese Fake-Harmonie, dieses ich finde das doof von dir, aber ich sag's dir nicht und möglicherweise lästere ich auch noch über dich, das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun, das ist konfliktscheu und wir dürfen das auch nicht damit verwechseln. Es ist deutlich freundlicher, wenn man sich sagt, wenn einen etwas verletzt hat oder gestört hat an einer anderen Person. Das ist so eine Sache, die wir sehr deutlich leben, auch im Freundeskreis. Das andere ist auch wirklich dieses Thema Lästern zum Beispiel. Wir lästern einfach konsequent nicht. Das ist auch eine Entscheidungssache. So mal, ne? Aber nee, machen wir einfach nicht. Sagen wir, machen wir einfach nicht im Freundeskreis. Punkt. Und das ist so ein schöner Entspannungsfaktor, dass man nicht irgendwie denken muss, oh Gott, und wenn ich jetzt gehe, vielleicht sagen die was Doofes über mich. Nee, das machen die nicht. Und ich denke auch, ein weiterer Faktor ist, dass wir uns auch immer wieder so ein bisschen alle gegenseitig daran erinnern, was ist denn eine wohlwollende Interpretation des Verhaltens? Also wenn man sich dann mal irgendwie über jemanden ärgert bei der Arbeit zum Beispiel und sagt, oh, das ärgert mich, dass die andere Person dann auch probiert, so ein bisschen den Perspektivwechsel anzuregen und das hilft auch viel.
Man betrachtet ja so gewisse Lebensmuster. Je älter man wird und reflektiert so diese Muster des Lebens, was für mich unglaublich wertvoll war, irgendwann zu begreifen, dass der kleine Schmerz immer am Anfang steht. Das heißt, je länger du den Konflikt vermeidest, desto größer wird der Konflikt am Ende. Und der kleine Schmerz steht immer am Anfang. Es ist immer einfach gesagt, was Kleines.
Ja, das stimmt. Und ich finde manchmal, und ich muss sagen, das ist für mich so das schwierigste Thema, weil ich extrem harmoniebedürftig bin. Ich finde Konflikte ganz furchtbar und ich hasse auch nach wie vor diese Konfliktgespräche. Trotzdem probiere ich sie zu führen, weil es meinem Wert der Freundlichkeit entspricht. Aber es fällt mir immer noch schwer und ich finde, es ist eigentlich verrückt, wenn man so drüber nachdenkt, wie oft man sich so tagelang mit so einem Ärgergefühl rumträgt, statt einmal zum Hörer zu greifen und irgendwie 30 Minuten das Gespräch zu suchen und danach ist es meistens okay. So, aber wir grämen uns lieber und ärgern uns und führen die Gespräche in unserem Kopf und dann sagen wir, ach komm, ich lasse es einfach gut sein und belaste damit ja letztendlich die Beziehung. Greift einfach zum Hörer, sprecht drüber.
Oder man ruft dann irgendwann an und schreit. Ja
das,
weil dann
ja, genau.
Kippt es, ja, weil man hat kritische Punkte erreicht. Und du schreibst ja in deinem Buch, Konfliktvermeidung führt zum Lästern.
Ja.
Ich meine, das ist eine andere Form, Energie freizusetzen, anstelle einfach das direkt anzusprechen.
Komplett. Und es ist auch letztendlich intransparent fürs Gegenüber. Es ist nicht fair. Ich hatte mal früher einen Bekannten, also der war im Freundeskreis, würde ich sagen. Und ich habe viel mit dem gemacht. Und dann hat er irgendwann mich, also irgendwie hatte ich irgendwann das Gefühl, irgendwas ist. Und ich wusste aber auch nicht was. Aber wir sind dann entzweit gegangen. Also ich habe eigentlich nicht mehr groß was von dem gehört. Und ich habe den dann Jahre später getroffen und dann hat er mir gesagt, dass ich mal seinen Geburtstag vergessen habe und dass ihn das irgendwie sehr gekränkt hat, weil er dachte, ich wüsste, dass ihm das viel bedeutet. Und ich war so, okay, was? Weil hätte ich das gewusst, ich hätte mir ein Bein ausgerissen, das wieder gut zu machen. Ich bin eine Pappnase bei Daten und sowas, aber hätte ich gewusst, dass ihn das verletzt hat, ich hätte mir so viel Mühe gegeben, das zu reparieren, aber er hat mir die Chance nicht gegeben. So. Und ich glaube, oft tun wir das in kleinen Nuancen mit vielen in unserem Bekannten- oder Freundeskreis, dass wir sagen, oh, das Kommentar fand ich irgendwie total blöd und dann beende ich nicht sofort die Freundschaft, aber vielleicht merkt man es dann daran, dass man sagt, ach nee, die muss jetzt heute Abend nicht dabei sein. Und so driftet man auseinander und ich finde, bei sowas, ach, gebt einander wir sollten uns viel häufiger die Möglichkeit geben, nochmal unser Verhalten zu überdenken, uns zu erklären, uns zu entschuldigen, offener miteinander sprechen, aber dabei gleichzeitig eben weich bleiben, während man es bespricht. Und am Anfang, wie du schon sagst, am Anfang steht der kleine Schmerz, da müssen die Gespräche geführt werden und nicht erst, wenn es groß, so groß ist und man schafft es gar nicht anders als...
Dass sie geschrien werden.
Ja, genau.
Und nicht mehr gesprochen. Ja, Nora, bei dir war eine sehr interessante Studie dabei, die mich sehr überrascht hat. Es gibt ja eine so gängige These, um einfach die negative Energie freizusetzen, sollte man so in Boxsaal gehen oder boxen oder so etwas wirklich aggressive Energie freizusetzen. Und deine Studie sagte aber was anderes.
Genau, also es ist nicht meine Studie, es ist eine
von dir zitierte Studie.
Ne? Genau, es hat mich aber auch überrascht, die Studie. Und zwar war das eine Studie, wo Teilnehmende immer wieder verärgert wurden. Ja, also die wurden immer wieder kritisiert zu einem Text, den sie geschrieben hatten. Und danach wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt. Also eine Gruppe, denen wurde gesagt, schlag hier mal auf den Boxsack ein und lass deinem Ärger so richtig freien Lauf. Und der anderen Hälfte wurde gesagt, setz euch einfach hin und tut gar nichts, atmet. Und danach wurde verglichen, welche Gruppe der Teilnehmenden wie verärgert war. Und was gezeigt werden konnte, war, dass diejenigen, die auf den Boxsack eingeschlagen hatten, also wir sind ja Ärger Luft gemacht haben, die waren danach noch viel verärgerter und die waren viel gestresster als diejenigen, die einfach nur geatmet hatten. Und was die Wissenschaftler vermuten, ist, dass letztendlich, indem wir unseren Ärger noch mit Boxen und viel körperlicher, aggressiver Aktivität unterstützen wir letztendlich das Erregungslevel und damit auch den Ärger. Es ist ein bisschen wie Benzin in Flammen schmeißen. Und deswegen wird aus dieser Studie geschlussfolgert, dass wenn wir uns über jemanden ärgern, es eigentlich letztendlich wirkungsvoller ist, zu atmen, mehr als dass man ja zurückschreit. Und ich muss sagen, ich empfinde das auch so. Also erst habe ich gedacht, das ist ja verrückt. Aber wenn ich drüber nachdenke, wenn mich jemand anschreit und dann schreie ich zurück und dann geht das in so eine Negativspirale und das Aggressionslevel geht immer weiter hoch, dann gehe ich eher nach Hause und ärgere mich noch und schäme mich auch für mein Verhalten und fühle mich schlecht, als dass ich ruhig bleibe, atme und in Ruhe das Gespräch mit einer Person führe.
Du hast ja auch Harmoniebedürftigkeit erwähnt und das ist, glaube ich, auch ein Thema. Da ist es einfacher, freundlich zu sein, weil das diesem Wert entspricht. Gleichzeitig kann das sehr, sehr schnell in diese People-Pleasern kippen. Wie findest du da die Balance oder wie bewältigst du diese Gratwanderung?
Also ich frage mich immer, würde ich es wissen wollen, wenn ich die andere Person wäre? Und die Antwort ist eigentlich sehr oft ja.
Wie oft folgst du der Antwort dann tatsächlich?
Relativ
häufig. Das erfordert ja auch Überwindung.
Das erfordert Überwindung. Ich hätte gesagt, eigentlich immer. Aber es gab jetzt gerade eine Situation, wo ich selbst gestern gedacht hätte, oh Nora, du hättest schon vor einer Woche zum Hörer greifen sollen, wow, oder warst du auch mal nicht deinen Prinzipien treu. Passiert auch immer wieder. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich dann ertappt. Und ich führe diese Woche dieses Telefonat noch, auf jeden Fall. Aber ich habe in der Tat auf meinem Laptop auch so einen Sticker, Clear is kind, also Klarheit ist freundlich. Und damit probiere ich mich auch immer wieder an diesen Wert zu erinnern, weil im Ende Ich meine, es ist so ein bisschen, du musst nicht alle möglichen Kleinigkeiten, die dir morgen auch schon wieder egal sind, die muss man sich jetzt auch nicht sagen, finde ich. Aber wenn du merkst, dass die Beziehung dadurch beeinträchtigt wird, dann sollte man es sagen. So, und das ist so ein bisschen so meine Daumenregel. Ich finde jetzt nicht, wenn jemand irgendwie da gerade kurz doof geguckt hat, bin ich jetzt nicht diejenige, die sagt, das muss ich jetzt sofort hier auf den Tisch legen. Aber wenn ich merke, dass ich deswegen noch in 2, 3 Tagen immer noch so ein bisschen pikiert bin, dann spreche ich die Themen lieber an.
Ich glaube, die so Gegenspieler zu Freundlichkeit ist auch Rechthaberei.
Ja.
Das heißt, wenn du sagst, wo will ich eigentlich ein Auge zudrücken, ist dann die Frage, lohnt es sich, diese Schlacht auszufechten?
Ja, das stimmt auch. Ich finde, Kleinigkeiten kann man auch mal gehen lassen. Und für mich ist sowieso dieses Thema Perspektivwechsel, eine wohlwollende Erklärung finden für das Verhalten meines Gegenübers. Das hilft mir oft schon genug, als dass ich dann denke, ach Gott, hat die Person wahrscheinlich nicht so gemeint. Vielleicht hat sie es nicht mal mitbekommen, dass mich das gerade geärgert hat. Weil sehr oft sind wir ja sehr schnell, Dinge persönlich zu nehmen und es kommt auch dann immer so ein bisschen auf unsere eigenen Themen drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendwas ein Thema habe, dann höre ich da natürlich auch mal super, super kritisch hin und höre häufiger, dass die Leute mich auch in dem Sinne kritisieren. Also zum Beispiel, als ich jung Führungskraft war und so ein bisschen unsicher war darüber, ob ich eine gute Führungskraft war, Beispiel, ja, da musste jemand nur so andeuten, dass er mit was mit mir unzufrieden ist und sofort habe ich mich darüber tierisch aufgeregt. Wie kann der so fies zu mir sein? So. Und ich glaube, da war da viel mehr meine eigenen Unsicherheiten drin, als dass die anderen Personen wirklich doof zu mir waren. Und wenn überhaupt wahrscheinlich eine gute Kritik geübt hätten. Aber ich denke, es ist insofern auch, um freundlich zu sein, ganz wichtig, so ein bisschen seine eigenen Themen zu kennen und zu gucken, wo bin ich denn auch besonders schnell kränkbar, wo bin ich vielleicht auch ein bisschen Teil des Problems, weil ich sehr empfindlich auf etwas reagiere. Und da auch wirklich dann immer genauer hinzugucken, wenn es dann um so ein Thema geht und man denkt, oh, wie kann der nur oder wie kann die nur, dass man so ein bisschen überlegt, na, oder ist das gerade ein wunder Punkt, der bei mir getroffen wurde?
Ja, und um das zu verdeutlichen, es gibt ja immer wieder so eine sehr einfache Metapher, wenn ich dir jetzt sagen würde, Nora, deine grünen Haare sind wirklich heute hässlich. Das würde dich 0,0 tangieren, weil du weißt, deine Haare sind nicht grün.
Ja.
In dem Moment, wenn man etwas in sich trägt,
Ja.
ja, fühlt man angesprochen und wird getriggert. Und das ist wichtig zu verstehen. Wo liegt das Problem jetzt bei mir oder bei dem, der gerade eben etwas äußert?
Ja, genau so. Ja, genau so ist es. Und ich glaube, wir tragen alle, und das ist total normal, alte Verletzungen irgendwie mit uns rum und alte Themen und alte Trigger. Ich auch auf jeden Fall so. Und da immer wieder hinzugucken und zu gucken, ah, bin ich hier gerade eigentlich das Problem oder ist es mein Gegenüber oder war das wirklich nicht cool von der anderen Person? Das ist ganz wichtig, da immer wieder hinzugucken. Ja.
Du hast dich jetzt mit dem Thema schon sehr lange beschäftigt. Das Buch kam ja, glaube ich, auch letztes Jahr und war sehr erfolgreich. Wie steht es damit, dass wir zu uns selbst freundlich sein sollten? Weil das, was ich beobachte, dass die Menschen sich manchmal so behandeln, wie sie nie ihren Feind behandeln würden. Hast du das mal so erlebt oder wahrgenommen?
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich ganz viel beobachte. Also, dass die Menschen zu sich selbst besonders hart ins Gericht gehen. Und ich kenne das auch von mir von früher, dass wir bei unseren Freundinnen und Freunden ganz schnell dabei sind zu sagen, oh nein, und oh, nimm dir den Urlaubstag und oh, du musst dich ja ausruhen und das ist wichtig, dass du dich um dich kümmerst. Aber wenn uns dann selbst die gleiche Situation ist, ja, und wir selbst das Gefühl haben, oh, wir sind irgendwie am Limit, dann pushen wir uns, wie als wären wir unser härtester Gegner. Und das ist zum einen, ja, nicht freundlich uns selbst gegenüber und schade. Zum anderen, ist aber auch natürlich weniger dann auch für andere da, wenn wir selbst hart mit uns selbst sind, weil wir dann weniger Energie auch für andere haben, wenn wir selbst aus dem letzten Loch pfeifen, wenn man so sagen möchte.
Ja, und wenn man mit sich selbst im Reinen ist, geht man mit der Welt, glaube ich, deutlich
Ja.
stabiler um. Und da ist überall grüne Haare und nicht eigene Locken, die jetzt angegriffen wurden. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber viele verstehen das nicht. Und dieses People-Pleasing, vor allem bei Frauen, ist das, glaube ich, rein na, statistisch, glaube ich, deutlich stärker ausgeprägt. Und da braucht man einfach mehr, vielleicht Transparenz, um das klarer zu machen.
Ja, People-Pleasing ist ein großes Thema, also diese Konfliktscheu, dass wir denken, wir müssen es allen recht machen, um gemocht zu werden, um wertvoll zu sein. Und das, ich glaube, tragen grundsätzlich mehr Frauen als Männer in sich, laut den Studien zufolge. Das hat ganz bestimmt auch was damit zu tun, dass Frauen eher mal so erzogen werden, dass ihnen gesagt wird, sei lieb, sei artig, mach's allen recht, kannst du dich nicht um die anderen besser kümmern, so. Deswegen denken viele Frauen, aber auch Männer haben das in sich, so dieses, ich darf nicht anecken. Und das wird dann oft aber auch mit Freundlichkeit verwechselt, was ja eben gar nicht unbedingt der Fall ist, weil es eben zu diesen negativen Konsequenzen wie Lästern etc. führt, was wir ja auch gerade hatten. Ja.
Gibt es aus deiner Erfahrung irgendwelche Ratschläge, die du geben kannst, um weniger in diesem Modus unterwegs zu sein?
Also ich glaube, sich erstmal damit bewusst machen, bin ich ein People-Pleaser? Wie gehe ich eigentlich so mit Konflikten um? Also bin ich eher so ein, ja, ist es so ein Konflikt, ist das so ein Thema, oh, das, ne, da schuckelt es mich schon, wenn ich nur drüber nachdenke, mich immer was Negatives zu sagen. Also einmal so ein bisschen so sein eigenes Konfliktverhalten, denke ich, kann man so ein bisschen gucken und dann auch, ja, zu überlegen, wie es eigentlich das Thema Konflikte mir früher vorgelebt worden, finde ich auch immer ganz spannend, was ich auch immer Menschen mitgebe. So wurde bei uns eigentlich früher viel gestritten. Was sind so die Überzeugungen, die ich daraus gezogen habe? Sowas wie, ja, ich muss es allen recht machen oder Konflikte werden schnell laut oder sind gefährlich für mich. Also was für Überzeugungen stehen bei diesem ganzen Thema Konflikte? Und Nein sagen, Grenzen setzen, was für Konflikte habe ich da, denke ich, wenn ich Nein sage, dass ich dann egoistisch bin. So, das haben viele. Und die dann mal wirklich kritisch zu hinterfragen. Ist das so? Und ich finde, da hilft es eben wirklich, sich klarzumachen, so, nee, Grenzen setzen, auf seine eigenen Grenzen achten, Konflikte führen. Das ist wirklich eigentlich alles freundlich und transparent den anderen gegenüber.
Du hast letztes Jahr dein erstes Unternehmen erfolgreich verkauft, also mit bis zu 70 Leuten, glaube ich. Das ist ja schon ein erfolgreiches Startup im Vergleich zu vielen, die scheitern. Na, welche Rolle spielt bei dir die Freundlichkeit und auch Konfliktkompetenz im Unternehmen?
Also ich würde nach wie vor sagen, wir hatten wirklich ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das mein Hauptfaktor für unseren Erfolg, unsere Freundlichkeit war. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich einfach Freundlichkeit so wahnsinnig unterschätzt finde als Qualität. Der Hintergrund ist der, dass wir immer sehr, sehr loyale Mitarbeiter hatten, die auch wirklich sehr viel und toll und hart gearbeitet haben, einfach weil sie Lust hatten, auch mit uns zusammenzuarbeiten und weil sie uns freundlich fanden. Und das andere ist, dass wir sehr viele Kooperationspartnerschaften schließen konnten, einfach weil auch unsere Kooperationspartner sagen wollten, hey, wir wollen mit denen zusammenarbeiten. So, die haben das Herz am rechten Fleck, das sind wertegetriebene Menschen. Das hat mir immer sehr geholfen. Und am Ende denke ich, es gibt immer Menschen, die die Freundlichkeit missverstehen. Also ich hatte auch negative Erfahrungen in Bezug auf meine Freundlichkeit, dass Leute mich dafür für schwach gehalten haben, für ja, konfliktunfähig. Durchsetzungsstark. Es gibt immer noch das Bild von erfolgreichen Unternehmern, die Ellenbogen die ganze Zeit ausfahren müssen. Meiner Meinung nach ist das nicht der Fall. So, ich habe in den 10 Jahren meines Unternehmertums nicht meine Ellenbogen ausgefahren. Ich war auch sogar mit Konkurrenten immer noch kooperativ unterwegs, respektvoll. Und es hat mir am Ende sehr viel mehr gebracht, als dass ich mich mit Härte durchgesetzt habe. Und ich finde, hier ist es wieder wichtig zu unterscheiden. Das heißt nicht, dass ich nicht ganz klar für mich eintreten kann. Ich habe immer sehr klar auch meine Meinung vertreten, sehr klar gesagt, was Sache ist und war aber trotzdem gleichzeitig freundlich zum Menschen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. In den ersten Jahren, auch so da das Thema Konfliktscheu, in den ersten Jahren hatten wir in dem Startup, würde ich sagen, so ein bisschen so eine Fake-Harmoniekultur. So ein typisches Startup-Harmonie. Alle mögen sich, keiner sagt einander schlechte Sachen-Kultur. Und das ist ganz schlecht fürs Unternehmen. Also für den Unternehmenserfolg ist das schlecht. Auch für das Zwischenmenschliche im Unternehmen ist es ganz, ganz schlimm. Und da war ich ganz bestimmt auch kein gutes Vorbild. Erst in den letzten Jahren haben wir es wirklich hingekriegt, würde ich sagen, da wirklich eine sehr gute Kultur aufzubauen, wo wir es hingekriegt haben, gleichzeitig sehr klar und direkt Dinge auszusprechen, aber trotzdem respektvoll und freundlich zu den Mitarbeitenden zu sein. Und ich denke, diese Mischung ist das, was das Ziel sein sollte.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Nur sehr häufig wollen die Menschen so eine Kultur, wie du jetzt beschrieben hast. Die große Frage ist, wie kann ich eine Kultur überhaupt prägen und gestalten und nicht nur, wie man so schön sagt, die Werte einer Kultur hängen bei sehr vielen an der Wand. Die Kultur findet aber zwischen den Wänden statt.
So. Schöner Spruch, ja. Und ich glaube auch, dass, also ich will gar nicht sagen, dass unser Unternehmen immer da perfekt war oder da eine Top-Kultur hatte. Ich denke, das haben wir wirklich erst in den letzten Jahren hingekriegt. Davor waren wir auf einigen Bereichen immer sehr freundlich und gut und in anderen Bereichen, ja, wie gesagt, mit der Konfliktscheue und den fehlenden Prozessen, Strukturen, der fehlenden Klarheit in Teilen, waren wir auch nicht so gut. Es ist, denke ich, aber auch oft eine Kapazitätensache. Also so, wie wichtig nehme ich das Thema Kultur, wie wichtig nehme ich das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Und bei uns, ich war viele Jahre des Unternehmens auch so am Limit. Also wir hatten zeitweise ja sogar über 100 Mitarbeitende und ich habe das Unternehmen gegründet, da war in W24 mit meinen Mitgründerinnen, also noch total frisch von der Uni mehr oder weniger und sind dann irgendwie erfolgreich gewesen und schnell gewachsen und waren maßlos überfordert in Zeiten auch und da hatten wir dann auch keine gute Kultur. Wir haben dann aber irgendwann investiert wirklich in ganz tolle Personalangestellte und die haben wirklich tolle Feedback-Prozesse eingezogen. Die haben sich darum gekümmert, dass wirklich die Kommunikation sich viel mehr verbessert, dass es viel transparenter wird, dass wir viel transparenter insgesamt kommunizieren. Und das hat einen Riesenunterschied gemacht bei uns, ja.
Und das ist ja ungewöhnlich, dass drei Frauen gründen, das ist in Deutschland, mal weltweit, ist das sehr selten. Das ist, man wünscht sich, dass das häufiger passiert, aber es passiert nicht so häufig. Wie ist das bei euch entstanden?
Ja, wie ist das entstanden? Also ich finde es total schade. Ich würde gerne haben, dass mehr Frauen gründen. Ich finde, Gründen ist auch was Tolles, was Schönes, was super Anstrengendes, aber auch was Tolles. Bei uns war es so, wir haben ja ein Unternehmen gegründet, Menschen mit Depressionen zu helfen. Wir haben eine App entwickelt, die Menschen die Strategien der kognitiven Verhaltenstherapie beibringt, aber eben online, also mit Videos, mit Audios, mit Übungen, die auf die Situation zugeschnitten sind. Und jetzt, ich meine, mittlerweile fragen alle ChatGPT und so nach ihren psychologischen Themen, aber mittlerweile, früher, vor 10 Jahren, war das hoch innovativ, was wir gemacht haben. Und unsere Apps werden auch nach wie vor von allen deutschen Krankenkassen erstattet, was der absolute Durchbruch war für uns damals. Und ich glaube, Psychologie ist sowieso ja ein Thema, wo Frauen mehr aktiv sind. Und wir kannten uns aus dem Psychologiestudium und die dritte war Marketingkönigin und wir hatten alle drei das Ziel, Menschen zu helfen mit Depressionen und wollten da etwas aufbauen. Und ich glaube, damals sind wir auch eher so ein bisschen grünäugig daran gegangen. Blauäugig, grünäugig?
Sonst wäre es vielleicht nie dran gegangen. Das muss man ja so.
Nie dran gegangen und ich glaube,
das blauäugig so sagt man ja, aber Magie. Ist ja grün. Wenn man von den Haaren ausgeht, ja.
Ja, genau. Wir haben es einfach gemacht damals, ohne viel drüber nachzudenken. Ich glaube, es hat uns geholfen, auch dass wir damals für uns zumindest noch so jung waren, einfach nicht groß Sachen hinterfragt haben und dann kamen ganz viele glückliche Umstände auch dazu, dass das dann irgendwie wirklich so erfolgreich gewesen ist. Und wir haben bestimmt auch vieles richtig gemacht, wir haben bestimmt auch vieles falsch gemacht. Aber am Ende, ja, gucke ich gern auf das zurück, auf diese fast 10 Jahre.
Ja, und wie war es für dich? Ich meine, man hat doch Berührungen zu Depressionen. Das ist ja wirklich eine radikale Unfreundlichkeit, was in den Menschen drin ist. Sitzt mit sich selbst, ja, sie können sich nicht freundlich sein. Hat dich das berührt oder gab es da irgendwelche Parallelen?
Also das Thema Selbstfürsorge ist ein Aspekt, den wir letztendlich bei allen unseren Programmen auch immer ganz groß geschrieben haben. Also dieses Thema, ich nenne es jetzt Selbstfreundlichkeit, aber es ist letztendlich Selbstfürsorge. Also dieses Thema, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um, wie spreche ich mit mir selbst? Und mich hat damals schon gewundert, wie und manche Menschen es schaffen, so freundlich zu anderen zu sein, aber eben nicht sich selbst gegenüber. Und wiederum aber andere es auch nicht schaffen, anderen freundlich gegenüber zu sein, weil sie so verstrickt sind mit ihren eigenen Themen. Und weil wir so sehr, wenn wir selbst etwas Schlechtes von uns denken, dann projizieren wir diese Meinung oft auch in andere und schaffen es dann auch nicht, freundlich zu sein. Also ich denke, das Thema war auch damals in irgendeiner Weise präsent. Mich hat fast noch mehr berührt das, was im täglichen Leben bei jedem Menschen für mich gerade stattfindet, wenn ich in die Welt hinaustrete, wenn ich in die U-Bahn steige, dass die Menschen sich nicht mehr angucken, wenn ich auf Social Media gehe, wie viel Hasshetze da ist, wenn man teilweise in die Kommentarspalten geht, das ist, finde ich, gruselig. Aber auf der anderen Seite, wenn ich in die Medien schaue und gucke, wie Politikerinnen und Politiker auf offener Bühne sich gegenseitig anfeinden, dann ist es irgendwie auch kein Wunder. So, ne? Und ich finde, das ist ganz... da ist ganz viel Raum, um die Welt freundlicher zu machen. Das ist mir das große Anliegen.
Ja. Ich glaube, du hast auch in deinem Buch dem Handy ein eigenes Kapitel gewidmet, ja, weil das so eine große Rolle spielt.
Ja, es ist ein Killer, weil die Grundvoraussetzung für Freundlichkeit, das ist letztendlich unsere Aufmerksamkeit. Ich kann gar nicht freundlich zu jemandem sein, wenn ich nicht aufmerksam da bin. Ich sehe nicht, ob in der U-Bahn jetzt jemand irgendwie meinen Platz braucht, wenn ich nicht hingucke. Und wenn ich mit dem Gespräch bin, aber parallel irgendwie die ganze Zeit aufs Handy gucke, dann kann ich auch nicht mich wirklich auf dich beziehen. Diese Grundvoraussetzung, Aufmerksamkeit, das ist etwas, was unser Handy uns immer wieder von uns raubt. Und ich halte daher auch das Smartphone für einen der größten Killer von Freundlichkeit. Obgleich es natürlich auch viele Möglichkeiten bietet, sich zu vernetzen etc. Aber gerade so im Umgang mit Fremden ist es aus meiner Sicht etwas, was uns oft davon abhält, miteinander ins kleine Gespräch zu gehen oder aufeinander wirklich Acht zu geben. Ja, weil wir mit der Nase am Screen sind.
Wie machst du oder wie ist dein Umgang mit deinem Handy? Hast du ein paar Regeln in der Familie aufgestellt mit deinem Mann?
Wir haben diese Regeln. Ich bin da auch nicht die Beste drin, was gerade zu Hause komischerweise, also was wir zum Beispiel wirklich nicht machen, weil ich hasse das auch, wenn wir miteinander wirklich im Gespräch sind, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir am Esstisch sind, abends im Bett, so, da bleibt das Handy weg. Ich finde es aber gerade in der Partnerschaft manchmal schwierig, weil die Grenzen so ein bisschen verschwimmen von, sind wir gerade im Gespräch oder macht jeder gerade nochmal seins, dann ist man irgendwie doch mal am Smartphone und dann redet man so über die Küchenzeile hinweg miteinander. Da probieren wir uns aber auch mal wieder dran zu erinnern. Wo ich wirklich drauf achte, ist einmal ein Gespräch mit Freundinnen, also wenn ich zu jemandem gehe, dann lasse ich das Handy meistens in der Tasche, ich nehme das nicht mit. Und das andere ist, dass ich wirklich doll probiere, es im öffentlichen Verkehrsmitteln oder im öffentlichen Raum einzuschränken. Also ich habe früher auch oft noch so aufs Handy geguckt, wenn ich was bezahlt habe im Café oder dann irgendwie noch meine Kopfhörer drin gehabt. Und ich bin auch in diesen Stressphasen mit meinem Unternehmen Selfie oft so in die Bahn gestiegen mit dem Handy vor der Nase und setze mich hin und mir wäre nicht mal aufgefallen, wenn meine eigene Mutter im Bus sitzen würde. So, ich hätte gar nichts mitbekommen, weil ich so vertieft in dieses Gerät war. Und das macht ja was mit uns. Ich bekomme dann ja die Menschen um mich herum gar nicht mehr mit. Ich sehe nicht, ob jemand meinen Platz braucht. Ich verbinde mich auch nicht mit den anderen. Ich habe jetzt das Gefühl, immer wenn ich in ein öffentliches Verkehrsmittel steige, ich habe so die 45-Sekunden-Regel, nenne ich die, 45 Sekunden, bevor ich in jedes öffentliche Verkehrsmittel steige, gucke ich nicht auf mein Smartphone, sondern gucke in den Raum und betrachte die Menschen um mich herum, verteile auch mal ein Lächeln. Aber es geht eher darum, so zu wirklich die anderen Menschen wahrzunehmen, wieder andere Lebensrealitäten wahrzunehmen. Ich überlege mir kleine Geschichten, ich gucke einfach, wer ist da so um mich herum, wer sind diese anderen Menschen? Und das macht was mit einem. Es macht was damit, wie ich in dieser Bahn dann sitze. Es macht aber auch was damit, wie mein Blick ist in Bezug auf andere Meinungen, weil ich mehr mich verbinde einfach mit anderen Menschen und sei es nur, weil ich mein blödes Handy in der Tasche habe für 45 Sekunden. Es macht einen Unterschied.
Sehr, sehr, sehr hilfreich ist. Ich bin auch da wirklich kein gutes Beispiel, das Ding. Ich meine, es geht ja in der heutigen Ökonomie um die Aufmerksamkeit. Das ist die Währung.
Ja.
Das ist die Aufmerksamkeitsökonomie. Und alle tun genau das, um mit Dopamin uns zu reizen und Aufmerksamkeit bei zu fangen. Von der Seite ist das ein ewiger Kampf. Ich glaube nicht, dass man das einfach nur digital abschalten kann im Kopf, sondern gegen Hormone kommt man und Botenstoffe ist es schwierig anzukommen.
Komplett. Es ist ja manchmal schwierig, sich auf ein Gespräch zu konzentrieren, ohne dann parallel nochmal kurz doch aufs Smartphone gucken zu wollen oder im Kopf die To-Do-Liste durchzugehen. Wenn jemand so ein bisschen, ich bin auch ein total ungeduldiger Mensch, wenn dann jemand ein bisschen langsam redet, dann denke ich, hallo, komm auf den Punkt. Und dann merke ich, oh Gott, Nora, was ist denn los mit dir? Halt mal kurz inne. So, zeig, sei wieder neugierig für andere Menschen, ohne jetzt direkt den nächsten Kick zu brauchen. Und das ist auch zum Beispiel einfach auch eine Übungssache, finde ich. So.
Ja, aber zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Ja, den solltest du betreten können. Und das ist die Selbstregulation, die den Unterschied ausmacht. Ist aber rational nachvollziehbar. Im Alltag durch Routinen so stark verankert, da muss man sehr, sehr lange kognitive Psychologie üben, um das neu zu überschreiben.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass man mal Tage hat, wo es einem besser funktioniert und andere Tage, wo es nicht so gut funktioniert. Ja.
Nora, und du beschäftigst dich auch mit der Palliativbegleitung, oder?
Genau, habe ich die letzten Jahre gemacht. Ich habe eine 9 Monate alte Tochter und Zeit ist momentan sehr, sehr, sehr rar.
Hätte man nie gedacht, dass ein Unternehmen weniger Zeit in Anspruch nimmt wie eine Tochter. Ja,
das stimmt. Genau, aber ich habe in der Sterbehilfe ehrenamtlich gearbeitet, bevor ich mein Baby bekommen habe und habe das auch als riesengroße Bereicherung empfunden. Genau, ich habe vor, wann habe ich die Ausbildung gemacht? Vor 3 Jahren, glaube ich, ungefähr. Und danach ging es darum, Menschen in der letzten Lebensphase zu begleiten. Ich habe einmal die Woche jemanden besucht, meistens so für 2 Stunden mich einfach ans Bett gesetzt und das gegeben, was die Person dann gerade gebraucht hat. Und schon mal
was hat das mit dir gemacht? Weil ich habe jetzt mit Johanna Klug gesprochen. Das ist wirklich, die macht das professionell.
Ach, cool.
Das ist auch sehr, sehr spannend, weil das eine ganz andere Perspektive aufs Leben, auch in Bezug auf die Dankbarkeit, Verbindung, Freundlichkeit. Was hat das mit dir gemacht?
Ich würde sagen, Ähnliches. Also es bringt ein bisschen Ruhe in den Kopf, ins hektische Leben. Manchmal ärgere ich mich noch darüber und halte es für wahnsinnig wichtig, jetzt noch diese E-Mail zu schreiben oder reg mich über irgendwen auf und dann sitzt man da plötzlich 2 Stunden mit jemandem und wird
da... Das ist alles relativ.
Dass es alles relativ ist und dass das Leben endlich ist und was wirklich zählt im Leben, das geht aus den Gesprächen sehr, sehr wohl und deutlich hervor. Das sind die Beziehungen, die wir im Leben führen und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, so, das passt jetzt nicht in meinen Tag oder so. Und immer jedes Mal, wenn ich dann da war und diese Ruhe plötzlich wieder in meinen Körper gelassen habe und ins Gespräch gegangen bin oder auch nur geschwiegen habe, bin immer anders rausgegangen, immer dankbar für mein Leben, immer ja, mit mehr innerer Ruhe einfach und wieder mit einem besseren Blick darauf, was eigentlich wichtig ist im Leben.
Und nur wenn wir jetzt alle beschließen, dass wir radikal freundlicher sein wollen, gibt es da handwerkliche Empfehlungen, wie man sagt, okay, ab jetzt bin ich anders. Wie übe ich denn diese radikale Freundlichkeit?
Ach, das sind ganz viele kleine Tipps, die man da, Tricks und Tipps, die man machen kann. Das Erste, was ich sage, ist wirklich so dieses Mal Leute auf der Straße anlächeln. Das macht jetzt nicht, wenn du den schlechtesten Tag hast und dich sowieso gerade doof fühlst. Aber wenn du so einen neutralen, positiven Tag hast und so durch die Gegend gehst, kann man das mal ausprobieren, mal ein paar Leute auf der Straße anzulächeln. Was ich zum Beispiel auch mache, ist, wenn ich mich in 4er-Sitz reinsetze, in einem Zug oder in einem Bus auch, dass ich guten Morgen wünsche, freuen sich die Leute auch immer drüber. Und wenn die aussteigen, sagen sie dann immer einen schönen Tag noch. Und das ist immer eine kleine, schöne Verbindung. Also so dieses Lächeln, die Fremden mal wieder auf der Straße irgendwie wahrnehmen, einen guten Tag wünschen, das kann man machen.
Nora, vielleicht nur meine eigene Erfahrung. Ich lächle Menschen auf der Straße auch im Vorbeigehen an.
Ja, schön.
Und grüße im Inneren. Das Interessante ist, sehr viele Menschen sind wirklich irritiert. Nicht negativ, sondern positiv. Und das ist so goldig, das so zu beobachten. Und ich sag's ja, gegen Lächeln kann man sich nicht wehren. Ja, wenn das ehrlich rüberkommt, dann...
Ja.
Es ist einfach eine sehr schöne Resonanz mit der Welt.
Schön, dass du das machst. Und es ist Resonanz mit der Welt, finde ich, einen richtig, richtig schönen Ausdruck. Und genauso empfinde ich es. Wir befinden uns manchmal so sehr in unserem Tunnelblick und sind so gestresst, laufen durch die Welt, ohne nach rechts und links zu gucken. das Leben ist so hektisch und diese Verbindung zu anderen Menschen, die fühlen wir manchmal gar nicht so. Und es geht so schnell, wenn man einmal nur kurz jemanden anlächelt und kurz einen Moment miteinander teilt, dass man diese Verbundenheit wieder fühlt und es gibt einem direkt ein schönes Gefühl. Ich kann das wirklich auch sehr, sehr empfehlen. Und es ist auch, wie du sagst, wir unterschätzen, das zeigen übrigens auch Studien, was ganz interessant ist, wir unterschätzen auch den Effekt, den es beim anderen hat. Also kleine freundliche Gesten, Lächeln, das versüßt anderen Menschen den Tag. Und wir unterschätzen diesen Effekt. Wir sollten es viel häufiger mal probieren. Ja.
Und weitere Tipps, zum Beispiel, du hast ja Freundlichkeitstagebuch als Beispiel.
Ja, Freundlichkeitstagebuch, das mache ich auch total gerne. Ich finde das, wir sind ja oft, es ist halt so, dass man irgendwie ganz viele freundliche kleine Begegnungen hat. Am Tag war dann eine negative, dann kommt man nach Hause und ist so, oh, du glaubst nicht, wie unfreundlich Person X heute zu mir war.
So ist das mit der Evolution. Ja, Evolution hat halt einen Fokus auf das Negative. Ja,
genau, und das konsequent zu sagen, nee, das breche ich. Ich probiere mich mal aufs Positive zu fokussieren. Weil diese Aufmerksamkeit auf Freundlichkeit, die schafft dann auch wieder mehr Freundlichkeit. Also ich probiere wirklich, mich auf die freundlichen kleinen Interaktionen zu konzentrieren. Und so, das macht einen Unterschied. Was ich auch ganz wichtig finde, ist so dieses Wohlwollend. Also ich kann immer denken, der will mir gerade was Böses und der hat sich da gerade bei mir vorgedrängelt und ja, der ist ein schlechter Mensch und der ist egoistisch etc. So. Ich kann aber auch probieren, positive Absichten den Menschen zu unterstellen und erstmal nicht vom Negativen auszugehen. Ich kann sagen, oh, der hat heute vielleicht einen schlechten Tag oder der
fährt. Wurde vielleicht verlassen, wer weiß.
Wurde verlassen, der hat total Kopfschmerzen. Wenn ich Kopfschmerzen habe, oh, dann bin ich auch ganz dann sollen mir auch alle weggehen. So. Das heißt aber nicht, dass ich unfreundlich bin. Ich hatte einfach nur dann einen schlechten Tag mit Kopfschmerzen. Wenn jemand langsam vor dir mit dem Auto fährt, dann macht er das nicht, weil der heute aufgestanden ist, um zu sagen, ich will dich ärgern, sondern vielleicht ist es einfach eine ältere Person, die nicht mehr so schnell fahren möchte oder kann. So. Es gibt für alles wohlwollende Erklärungen und sehr oft liegt es eben nicht an uns, wir müssen es nicht alles so persönlich nehmen, sondern es ist auch ein Training zu sagen, was könnte denn hier jetzt für eine wohlwollende Erklärung hinterstecken? So. Und wir sind überrascht, wie oft das gar nicht so negativ ist, wie wir glauben. Das ist etwas, das Dritte ist eben dieses, ne, kein People-Pleasing, sondern in den Konflikt gehen, wenn etwas belastet, mehr als dass wir denken, es ist freundlich, das jetzt so totzuschweigen, sondern wirklich eher ins Gespräch gehen, aber probieren dann im Gespräch, ja, freundlich, respektvoll zu bleiben. Selbstfreundlichkeit, ganz wichtig, ne? Das, ja, immer mal wieder mit sich einzuchecken, auch da wieder sich die Ruhe zu nehmen, zu sagen, was brauche ich heute eigentlich? Und wir hetzen oft so durch die Tage, ich auch. Also ich hetze auch so doll durch die Tage. Ich habe mir einen schwierigen, wenn ich wirklich sehr gestresst bin, dann mache ich mir alle Stunden einen kleinen Wecker irgendwie und dann klingelt der und dann nehme ich das als...
Das zweite Mal am Tage aufzuwachen sozusagen. Ne?
Ja, das ist auch wieder, das ist ein schöner Ausdruck, ja, genau. Wieder präsent zu sein und zu sagen, puh, ich renne, was brauche ich gerade eigentlich? Kann ich mir kurz einmal 5 Minuten nehmen, um kurz einmal rauszugehen und zu atmen oder einmal aufzustehen und mich auszuschütteln oder ich weiß es nicht, aber was brauche ich gerade? Also diese kurzen Check-ins mit einem selbst, um diese Freundlichkeit mit einem selbst auch zu praktizieren. Und dann, ja, der Gebrauch mit dem Smartphone, ich fange da mit an der Supermarktkasse an, dass ich sage, ich nehme da kein Smartphone in die Hand, außer vielleicht mal zum Zahlen mit Apple Pay, aber ich gucke da dann nicht drauf, ich nehme die Kopfhörer aus meinen Ohren. Ich probiere eben die Menschen anzugucken.
Präsent wahrzunehmen. Ne?
Genau. Ja, so Kleinigkeit.
Nora, du bist jetzt letztes Jahr aus dem unternehmerischen Hamsterrad ausgestiegen, bis jetzt im Muttersein-Hamsterrad. Was sind deine Pläne? Hast du schon was gegründet? Hast du eine Skizze der Neugründung?
Also das Thema Freundlichkeit ist wirklich immer noch nach wie vor mein absolutes Lieblingsthema. Also ich halte Vorträge darüber in Unternehmen. Ich mache auch immer noch eine kleine Lesung mit dem Buch, was ich geschrieben habe. Das ist wirklich nach wie vor meine Liebe im Herzen, dieses Thema. Und ich finde, das
fühlt sich aber nicht aus, so wie ich dich einschätze.
Zu tun. Ja, ich habe also durch meine Tochter habe ich ein bisschen mehr innere Ruhe auch bekommen, um ehrlich zu sein, was auch schön ist, weil es die Prioritäten so ein bisschen verschiebt. Ich drehe mich viel mehr um sie als jetzt um irgendwelche unternehmerischen Sachen. Aber wir probieren gerade meinen Female Health Club auch aufzubauen, also Frauen gemeinsam in ihrer Gesundheit arbeiten. Aktuell noch für die Zielgruppe Postpartum, also für solche, die gerade Mütter geworden sind. Und gehen da durch die verschiedenen Säulen der Gesundheit zusammen. Da testen wir gerade was zusammen mit einer Ärztin, was cool ist, glaube ich. Aber mein Fokus aktuell immer noch einmal Mutter sein, was schön ist, weil ich noch in Elternzeit bin, primär. Thema Freundlichkeit und ja, Gesundheit, aber das gehört für mich so ins breite Thema dazu.
Bin ich gespannt, was du in 3 Jahren geschrieben hast oder gegründet hast. Das kann ja alles sein. Nora, wenn du dir vorstellst, dass du ein Buch des Lebens schreibst, jeden Tag ein Kapitel oder jeden Monat ein Kapitel, wie würdest du dieses Buch benennen? Was wäre der Titel deines Buch des Lebens?
Aha, das ist
Denk nach, das ist spontan schwierig zu beantworten.
Das ist übrigens, mein Mann fragt immer am Ende des Jahres, wenn ein Jahr ein Buch wäre, welchen Titel hätte er gerade dran?
Ist noch ein größeres Big Picture.
Ja, aber ich glaube, es wäre irgendetwas mit dem Thema Freundlichkeit, weil das einfach mein Leben so, das ist so sehr meine Lebensphilosophie, dann ist es, das ist das, womit ich unser Unternehmen großgezogen habe. Es ist das, wovon ich gerade aktuell lebe. Und auch meine größte innerliche Einstellung, mit der ich durch die Welt gehe und die mir, glaube ich, sehr viel Lebenszufriedenheit gegeben hat, schon immer, und sehr viel innere Stärke, dieser wohlwollende Blick auf Menschen. Ich denke, es wäre irgendetwas mit Freundlichkeit, mit radikaler Freundlichkeit zu Lebensfreude. Irgendwie so etwas. Und beruflichem Erfolg.
Oder zu Zufriedenheit.
Ja, hoher Zufriedenheit, ja.
Und was macht denn Ehemann beruflich?
Der ist Rechtsanwalt, aber der macht KI-Begleitung für Kanzleien aktuell.
Okay, das ist jetzt was Freundlichkeit. Wenn ein Strafrechtler wäre, wäre das jetzt mit radikaler Freundlichkeit radikal schwierig. Aber,
er ist sehr, sehr freundlich, muss man sagen. Und ich glaube,
das kann ich mir nicht anders vorstellen, weil Ähnlichkeiten sollten sich anziehen. Das ist ein Fundament für eine erfolgreiche Beziehung.
Ja, das stimmt.
Nora, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat?
Ich habe alle Bücher von Benedikt Wells verschlungen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er schreibt Bücher, Coming-of-Age-Romane. Und die haben mich einfach immer zutiefst innerlich berührt, wie er so es schafft, tiefen Schmerz auszudrücken mit einer Leichtigkeit, die dann kommt, wenn man im Teenie-Alter ist. Diese Bücher haben mich immer sehr berührt und habe jedes Buch von ihm verschlungen. Ich bin auch ein großer Fan von dem Alchemisten, von Paulo Coelho. Ja.
Okay. Das ist ein. Ja, ich stelle seit 150 Folgen diese Frage.
Ja, und? Ist ein Buch, was man oft nennt. Ja.
Ja, Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen.
Schön.
Du, und Alchemist, Paulo Coelho, glaube auch so eine der Top-Autoren.
Ah, der ist auch top. Ich mag schon auch solche. Ich lese sehr gerne Romane. Ich bin jetzt keiner, der die ganze Zeit nur Sach- und Optimierungsbücher liest. Überhaupt nicht. Liebe Romane. Und ich finde auch da.
Wobei Alchemist ist jetzt das Roman ist nur auf.
Roman, nee, das ist kein Roman, das würde ich auch nicht sagen.
Das ist ja deutlich tiefgründiger und weil du sagst Selbstoptimierung, Alchemist hat in sich
das stimmt.
Dieses. Dieser Aufbruch zu Reise und zu,
ja, das stimmt. Das würde ich
zum
auch,
Abenteuer.
Ja, deswegen habe ich es auch, das ist für mich auch eher in der Sparte. Das ist etwas, den ich sehr mag, aber ich lese sonst eigentlich wirklich primär Romane. Und ich finde auch bei Romanen ist es auch so, es ist dann letztendlich Weiterbildung fürs Herz, weil man verschiedene Menschen mit ihren verschiedenen Beweggründen versteht und das ja auch ganz viel wert ist im Umgang wieder mit anderen Menschen.
Ich vermute, ich kenne deine Antwort, aber wenn du jetzt einen Ratschlag geben könntest, den du als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen würdest, was wäre das?
Ja, das ist langweilig, aber es ist, sei freundlich, weil nicht mit moralisch erhobenem Zeigefinger, nicht für die anderen, sondern für dich selbst. Also das ist
aus egozentrischer Perspektive
sozusagen. Ich sage ja immer, ich bin aus egoistischen Gründen freundlich, weil es ja, es gibt dafür ganz, ganz viele Studien, dass freundliche Menschen mehr Lebenszufriedenheit haben, körperlich gesünder sind, dass sie sogar länger leben. Ich erfahre das auch am eigenen Leib. Also mir geht es deutlich besser oder ich habe einfach eine sehr, sehr hohe Lebenszufriedenheit aus dem Grund, dass ich mich nicht so sehr über andere ärgere und dass ich sehr transparent und menschlich mit Menschen umgehe. Und das schafft in mir ein tiefes Gefühl von Verbundenheit mit Fremden, mit Vertrauten, mit geliebten Personen. Und das ist das, worum es im Leben geht, aus meiner Sicht. Und es lohnt sich wirklich.
Und ich kann dir sehr, sehr gut folgen und auch das, was du empfohlen hast, ja, in Bezug auf die Absicht. Ja, ich habe ja davor so, der kleine Schmerz steht am Anfang, so als mein Lebensmuster des Erfolgs. Da gibt es auch im Zweifel gut. Das heißt, wenn du jetzt zweifelst, war das jetzt in guter Absicht oder in schlechter Absicht, entscheide dich immer für die gute Absicht bei dem anderen. Und wenn du scheiterst in deiner Annahme, dann hat sich ja nichts verändert. Hättest du von vornherein das gedacht, dann würde das sie bestätigen. Aber so hast du vielleicht in 70% der Fällen keine negative Resonanz erlebt. Und die abschließende Frage, Nora, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ich glaube nicht, dass es diesen einen Sinn des Lebens gibt, der für alle
um Gottes Willen
gleich ist.
Nur für dich.
Für mich ist das Wichtigste, Verbindung zu haben zu anderen Menschen, diese Liebe zu geben, da bin ich sehr gut drin, sie zu empfangen, sie auch aufzunehmen und da sein zu lassen. Ich bin aber auch eine starke Hedonistin, würde ich sagen. Also ich finde auch einfach Freude zu empfinden im Leben, schöne Gespräche zu haben, schönes Glas Wein zu trinken, zu lachen, Spaß zu haben. Darum geht's bei mir auch. Finde ich auch einen schönen Teil des Lebens, ja.
Das ist doch schön. Ich bedanke mich für das sehr freundliche Gespräch. Das war radikal schön. Hat mir sehr viel Freude gemacht, Nora.
Gleichfalls. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.